So, ich hoffe, ihr könnt noch. Tut mir ja ein bisschen leid hier. 3 Stunden über euch ergehen lassen. Ich versuche, mich kurz zu fassen und nur das Wesentliche zu berühren. Aber es wäre eigentlich nicht so schön, wenn wir heute auseinandergehen und wir haben über Dinge gesprochen, die vor allen Dingen die jungen Leute angehen. Was muss ihnen klar sein, wenn sie eine Ehe schließen wollen? Wie ist der Mann beschaffen? Wie ist die Frau beschaffen? Was haben sie für Aufgaben? Denn es sitzen ja auch einige Leute hier, die schon ein paar Jahre hinter sich haben. Und auch wenn man frisch verheiratet ist, hat man eigentlich so eine Erwartungshaltung, dass man sich fragt, wie geht es jetzt eigentlich weiter? Und Manfred sagte eben schon, dass wir unserer Frau noch so nett in die Augen schauen können und ihr sagen können, bis dass der Tod uns scheidet. Aber wir kennen uns wahrscheinlich ein wenig, dass wir auch versagen. Und ich denke an die Geschichte mit David, ein Mann, dem Gott Autorität gegeben hat, nicht nur als Ehemann, sondern als König. Und bei Königen war es damals so, dass sie nicht nur ihrem Volk vorstanden, sondern auch ihrer Armee. Und eines Tages kriegt der David einen Rappel. Und er sagt, als der Feind kommt, zu seinem Stellvertreter, du kannst jetzt gerne gehen, aber ich habe heute keine Lust, ich bleibe zu Hause. Ich habe eine neue Sonnenterrasse und in dieser klassischen Fall kommt David zu Fall. Man sieht Bathseba und eine ganz traurige Geschichte in seinem Leben beginnt. Ein Mann nach dem Herzen Gottes, David. Und sind wir besser als David? Nein. Und deswegen möchte ich etwas sagen, wie wir, wenn wir verheiratet sind, mit unserer Ehe umgehen. Ich habe gestern schon gesagt, dass die Ehe etwas Einmaliges ist. Es ist ein Diamant. Sie besitzt einen unendlichen Wert und wir sollen sie einfach pflegen. Und diesen Fakt möchte ich eigentlich besonders hervorheben, dass wir eine Beziehung haben. Ach, das war Black. Das ist Maus. Dass wir eine Beziehung haben, die von alleine nicht funktioniert. Wenn das von der Stunde zurückbleibt, ist es eigentlich schon sehr viel. Wir denken ja, eine Ehe ist so etwas ganz Tolles und wir jubeln und wir genießen die Hochzeitsreise und auch noch die 2 Wochen danach. Und dann denken wir, es ist eine Sache, die im Selbstlauf funktioniert und das ist nicht wahr. Sondern Gott sagt, eine Ehe ist eine Einrichtung, in die du als Mann und du als Frau etwas hinein investieren musst. An Zeit, an Energie. Und ich habe mal einige Dinge aufgeschrieben, die für so eine Pflege notwendig sind. Es ist ungleich schwerer, sagte mir gerade der Hanjo, wenn ein Zug aus den Gleisen gefallen ist, den wieder in das Gleis zurückzuheben, als dass, wenn ein Zug ein bisschen von Geschwindigkeit verloren hat, dem nochmal ein paar Kohlen nachzulegen. Und es gibt so viele Ehen, die einen gewaltigen Knacks haben. Und es ist ein langer Weg, bis der Zug wieder in den Gleisen steht. Und es ist viel, viel besser, wenn wir Prophylaxe betreiben. Und das ist auch unser Ziel, wenn wir Familien- und Ehearbeit machen auf dem Reiherhals, dass wir gesagt haben, viel besser ist es, dass Familien und Ehepaare, die meinen, sie sind glücklich miteinander, dass sie ab und zu mal kommen. Nicht, dass wir ihnen helfen könnten, aber wir bieten einfach so einen Rahmen und möchten auch gerne gemeinsam über Gottes Wort reden, dass man von Zeit zu Zeit wieder so einen Anschub bekommt und sagt, jawohl, ich habe mal ein bisschen Ruhe gehabt, ich habe mich auf Wesentliches besinnen können und ich habe doch wieder eine ganz andere Motivation, jetzt in meiner Ehe zu leben und auch meiner Verantwortung nachzukommen. Wir kennen alle Maschinen, die ohne Öl nicht funktionieren. Es ist wirklich faszinierend, wir haben eine Eingangstür für unser Büro, das hat ein Sicherheitsschloss, obwohl es von Abus ist. Wir haben den Schlüssel kaum noch reingekriegt. Das war einfach ein Elend. Und da sagte mein Mitbruder Klaus, ich bringe morgen Öl mit, ein Tropfen. Und das war für mich faszinierend. Du hast keinen Widerstand mehr gespürt. Der Schlüssel ging einfach wieder rein. Ich weiß, das ist ein ganz banales Beispiel, aber ich habe mich bestimmt 8 Wochen über das Schloss geärgert, dass ich bald den Schlüssel abgebrochen habe, weil das einfach nicht mehr funktionierte. Günther kommt eben auch so selten, ja, der eigentlich für sowas zuständig ist. Und jetzt mussten wir das selbst ölen, mit einem zeitlichen Aufwand von ungefähr 40 Sekunden. Und dann war die Sache erledigt. Und genauso ist es mit der Ehe. Brich lieber nicht den Schlüssel ab, sondern sorge für Öl. Ehe bedeutet althochdeutsch Eva, Vertrag. Einfach mal prinzipiell. Wir hatten noch so eine Frage vorhin, was ist denn Ehe nach deutschem Recht? Wodurch unterscheidet sich Ehe von Verlobung? Ehe ist einfach eine Einrichtung, die einem Vertrag gleichkommt, wo sich zwei Partner aneinander binden. Ich muss meine Ehe vorbereiten. Das sind Punkte, die wir in den letzten Stunden jetzt behandelt haben. Und ich soll meine Ehe pflegen durch Gebet und Gottes Wort. Ich halte das für eine ganz wesentliche Pflege. Und wir empfehlen auch jungen Leuten, die sich verlobt haben, dass sie sich doch auch die Zeit nehmen, um zusammen zu beten. Ich weiß, dass die ganze Verlobungszeit nicht aus einem einzigen großen Gebet besteht. Man wird auch das Risiko eingehen müssen, sich zu küssen. Aber dass auch ein Gebet gepflegt wird und dass man sich dafür Zeit nimmt und dass man es nicht zu blöd findet, in dieser herrlichen, aufregenden Zeit miteinander auf die Knie zu gehen. Man sollte sich über geistliche Dinge austauschen. Man sollte sich eine Marschrichtung festlegen. Und natürlich ist es sehr spannend zu hören, wie steht denn mein Ehepartner in seinem geistlichen Verhältnis zu Gott? Wo können wir einander auch da schon Impulse verleihen? Und dass man einfach einen Austausch hat im Gebet und in Gottes Wort. Jeder Ehepartner wird für sich Gottes Wort lesen und jeder macht Entdeckungen und man kann sich darüber austauschen und man kann zusammen beten. Wenn Kinder da sind, ist das der erste Grund, dass man zusammen betet für die Kinder. Man kann sich aber auch pflegen durch Kommunikation. Wir haben schon mal ein Sonderseminar gemacht. Wir sind so etwas seminarsüchtig im Moment über Kommunikation. Und da haben wir wirklich Sachen festgestellt. Wir hatten dann so im Ehekreis 8, 9 Ehepaare sitzen. Und dann haben wir gesagt, wir wollten heute Abend mal über Kommunikation reden. Und plötzlich wurden die Frauen alle munter und meinten, das wäre aber mal gut. Ja, also ich erfahre überhaupt nichts hier. Und naja, dann wurde das Gespräch langsam munter und fröhlich und dann haben die Männer alle da gesessen und immer den Kopf eingezogen und naja, ich dachte, ich habe dir das schon erzählt und naja, ich habe es einfach vergessen. Bei mir ist es so, wenn ich am Wochenende schon mal unterwegs bin, ich komme nach Hause, sitzt meine Frau ganz erwartungsvoll da und sagt, nur erzähl mal, wie alles war. Und ich bin so K.O. nach 6 Stunden Autofahrt, ich habe wirklich keine Lust zu erzählen. Ich gebe es hier öffentlich zu. Und dann muss man sich zusammenreißen und sagen, okay, jetzt erzählen wir mal noch ein bisschen, nachdem man sich die Schuhe ausgezogen hat. Wir müssen einfach miteinander reden. Wir müssen mit unseren Kindern reden, wir müssen auch mal Zeit finden und ins Kinderzimmer gehen und sagen, Mensch, wie geht's dir denn eigentlich? Was liegt denn an? Was hast du erlebt? Kann ich dir irgendwie helfen? Können wir vielleicht auch mal zusammen beten? Aber es ist faszinierend, wenn man mit Eheleuten redet, dass man so oft feststellt, dass sie sehr wenig miteinander austauschen und sehr wenig reden. Und wenn ich mit jemandem rede und mich für ihn öffne und einen Austausch betreibe, dann ist das doch die Tatsache, dass ich demjenigen Zeit einräume und Aufmerksamkeit. Und das ist das Nächste, Pflege durch Zeit. Ich will nichts über Zeitmanagement halten. Es gibt kaum einen, der ungeeigneter ist, als über Zeiteinteilungen zu reden als ich. Wir wissen, dass wir alle mit Zeiteinteilung ein Problem haben. Oder vielleicht gibt es auch einige, die das im Griff haben. Wir mussten Zeiten einteilen, wir mussten Wochenenden einteilen. Und plötzlich habe ich gemerkt, ich habe jetzt für den Zeit, ich habe für den Zeit. Wann bin ich eigentlich mal zu Hause? Und dann kam ein Anruf. Ja, an dem Wochenende bist du bei uns. Ich sage, nee, das ist schon belegt. So, wo bist du denn da? Ich sage, dann bin ich zu Hause. Nee, ist doch wunderbar, dann kannst du ja zu uns kommen. Nee, ich sage, ich bin zu Hause. Na ja, dann kannst du doch. Ich sage, das ist jetzt ein Wochenende für zu Hause. Ach, zu Hause, da bist du doch immer. Ja, ich sage, ich möchte mal zu Hause sein. Das ist also schon eine echte Frechheit, wenn man sagt, ich möchte gerne ein Wochenende pro Monat zu Hause sein. Und auch das bedarf einer enormen Disziplin, das durchzusetzen. Pflege durch Zeit. Und dann gibt es die berühmte Pflege durch das Besondere. Es ist einfach so, dass Frauen sich freuen, ich spreche es mal als Mann, wenn man schon mal was Besonderes macht. Ich habe jetzt eine sehr nette Begebenheit gelesen, und zwar war ein Wirbelsturm in Amerika mit so einer Windhose. Und da war ein Ehebett, die lagen zu Hause im Bett. Und dann kam die Windhose über das Haus, riss das Dach ab und riss dieses Ehepaar mitsamt dem Bett aus dem Haus heraus. Die Frau fing an zu schreien, natürlich, die Männer schreien ja nie. Und dann sagt der Mann, Liebling, hast du Angst? Ich halte dich ganz toll fest. Nein, nein, sagt sie, ich schreie ja vor Freude. Was, sagt er, wieso vor Freude? Ja, sagt sie, das ist das erste Mal, dass du mit mir ausgehst. Ich weiß nicht, wie lange deine Frau schon darauf warten muss, dass du mit ihr ausgehst. Versuche es auf eine traditionelle Weise und warte nicht auf eine Windhose. Also ich möchte einfach zusammenfassen, dass es notwendig ist, dass wir eine sehr wertvolle Sache pflegen. Es bedarf eigentlich keiner Erläuterung. Wenn ich meinem Sohn ein neues Fahrrad schenke, wobei Fahrräder jetzt schon nicht mehr so attraktiv sind, sollte schon was mit Motor sein, dann sage ich ihm auch, du musst die Kette ölen. Du musst das Teil, wenn du vom Lack nichts mehr sehen kannst, ab und zu mal putzen. Ihr müsst einfach das Ding so im Betrieb halten, dass sich die Räder noch bewegen können. Sonst geht es irgendwann nicht mehr. Und er versteht es irgendwie auch, dass man irgendetwas dafür tun muss. Und genauso sollten wir eigentlich in Erinnerung behalten, dass Gott uns etwas sehr Wertvolles gegeben hat, was einer Pflege bedarf. Und wie ihr das macht, das müsst ihr eigentlich selbst hinkriegen. Ihr könnt ja einmal im Quartal irgendwo ein dickes Kreuz in den Kalender machen und schreibt dann daneben EP, das heißt dann Ehepflege. Da muss irgendwie Ruhe sein, vielleicht parkt da mal eure Kinder bei Oma und Opa, ihr fahrt mal weg oder ihr bleibt gerade mal zu Hause, damit ihr keinen Stress habt. Das müsst ihr entscheiden, wie ihr das organisiert, dass man einfach Zeit hat füreinander. Pflegen wir die Ehe nicht, ist es notwendig, sie zu heilen. Und ich weiß, dass ich jetzt hier ein Gebiet betrete, was sehr schwierig ist und wo ich auch gerne zugebe, dass mir da sehr viel Erfahrung fehlt. Aber ich kann euch nur das sagen, wovon ich überzeugt bin. Ich bin überzeugt davon, dass jede Ehe heilbar ist. Ich weiß es nicht wie. Aber ich weiß, dass wenn Gott etwas gegeben hat und wir durch unsere Fehlerhaftigkeit und durch unsere Sündhaftigkeit, unser Versagen, wir haben das Fleisch noch in uns, wenn wir Fehler begehen und Dinge zerstören, dass Gott jemand ist, der gerne heilt. Hiob sagt sehr oft, dass seine Hände heilen. Ich glaube nicht, dass es Menschen gibt, die eine Ehe heilen können. Aber ich glaube wohl, dass Menschen vermittelnd helfen können. Und dass uns an dieser Sorte von Menschen vielleicht auch einiges fehlt. Ich weiß es nicht. Seelsorger sind Menschen, die Sorge tragen für die Seele. Und wenn eine Gemeinde gesund ist und an keiner Gabe Mangel hat, dann hat sie auch Brüder und Schwestern, die da sind, um sich um die Seele zu sorgen. Und ich glaube, dass das bei ehelichen Dingen sowohl Brüder sind als auch Schwestern, die dafür ein Auge haben. Und wenn sie es sehen, dass sie dann nicht gleich hinrennen, sondern dass sie erstmal anfangen, dafür zu beten und sich vielleicht auch mit anderen Familien treffen. Also wir haben damit eine sehr gute Erfahrung gemacht, dass man sich von Zeit zu Zeit mit Ehepaaren trifft, zu keinem anderen Zweck, als nur für Familien und für Ehen zu beten. Und zwar nicht die, wo es schon kracht, natürlich auch, aber auch für uns selbst. Dass wir bewahrt bleiben. Denn wer möchte von uns seine Hand ins Feuer legen? Ich könnte mir vorstellen, wenn man da hinten die junge Riege sieht, die haben noch etwas Zuversicht. Die sagen also, ich habe mich schon irgendwo im Griff, wir kriegen das schon hin. Und ich sage dir, wenn David das nicht hingekriegt hat und David sich nicht im Griff hatte, der Mann, der so einen Mut hatte und so ein Durchsetzungsvermögen, und so brillante Charaktereigenschaften, dann liegt es auch nicht in deiner Hand, es liegt in Gottes Hand. Und dass man sich dieser Abhängigkeit bewusst ist und jeden Tag dafür betet, dass Gott uns doch bewahrt. Warum ist jetzt jede Ehe heilbar? Es gibt zwei Punkte. Der eine Punkt ist, das haben wir vorhin nicht gelesen, wir wollen noch mal Titus 2 aufschlagen. Das ist mir auch erst in der letzten Woche aufgefallen. Danke, das geht, Werner. In Titus 2, oder war es gar nicht, der Werner? Thomas. Ach du da. Es geht alles nicht mehr mit rechten Dingen zu. Wir haben diese Stelle gelesen, wo es um die jungen Frauen geht und um die Lehrerinnen des Guten. Und nur wenige Verse später steht dieser schöne Vers, in Vers 11. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen. Und unterweist uns, auf dass wir, die Gottlosigkeit und die weltlichen Lüste verleugnend, besonnen und gerecht und gottselig leben in dem jetzigen Zeitlauf. Wir beziehen diesen Vers normalerweise darauf, dass Menschen sich bekehren. Die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend. Natürlich. Aber lasst mich die beiden Verse jetzt mal auf die Ehe anwenden. Die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen, für jeden von uns. Und das Ziel ist, dass wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Lüste verleugnen und besonnen und gerecht und gottselig leben. Das kann man eins zu eins auf die Ehe beziehen. Das ist so eine gewaltige Chance, dass Gott gesagt hat, ihr Menschen, wir sind ja so ein Konglomerat aus neuem Leben und alter Natur. Wir müssen ja mit der Spannung auch leben irgendwie. Und mein Ehepartner hat diese Mischung und ich habe sie auch. Also sind Probleme und Spannungen vorprogrammiert. Aber, sagt Gott, es ist noch etwas erschienen. Die Gnade Gottes ist erschienen. Und wo die Gnade Gottes reinleuchtet, dann bringt sie einfach Heil. Das ist wie so ein, wie nennt man das, so ein Laser, der einen Krebs behandeln soll, wo der sich Zugang verschafft, dann versucht er doch wieder die Krankheit zu heilen. Und wo wir Gott gestatten, mit seiner Gnade reinzuleuchten, dann ist diese Gnade heilbringend. Ich habe vorhin schon gesagt, dass wir ohne Gnade nicht leben können. Mir ist Gnade sehr wichtig geworden. Ich möchte ein Beispiel nennen. Es gibt einen Menschen im Neuen Testament, der sehr stark versagt hat. Das war Petrus. Petrus hat seinen Herrn verleugnet. Er ist auch auf die andere Straßenseite gegangen, als Jesus kam. Er sagt, du, ich kenne dich nicht und ich möchte auch mit dir nichts zu tun haben. Und der Herr hat ihn wiederhergestellt durch eine einmalige seelsorgerische Leistung, indem er ihn dreimal fragt, hast du mich eigentlich lieb? Das waren Fragen, die gingen wirklich unter die Haut. Und jetzt geht es darum, dass dieser Jesus einem seiner Jünger die Schlüssel vom Reich der Himmel anvertrauen muss. So, hier gibt es schon ein paar Opas und Omas. Wolfgang, wann gibst du deinen Enkeln deine Haustürschlüssel von deinem Haus? Wie alt müssen sie sein? Oder die Autoschlüssel? Also müssen wir mal sehen, wie sich es entwickelt, ja? Nicht vor 12. Also man würde ihnen die Schlüssel nicht geben, wenn sie damit immer noch im Sand spielen, ja? Und sie sich dann nicht mehr so richtig erinnern können, wo sie eigentlich vergraben haben. So, der Herr Jesus hat seine 11 Jünger da vor sich stehen und er sagt, wem gebe ich jetzt die Schlüssel vom Reich der Himmel? Da ging es nicht um ein normales Einfamilienhaus, es ging um das Reich der Himmel. Und da lässt er sie alle Revue passieren, ja? Der Johannes, der Jakobus, naja, die Söhne des Donners, Judas war tot. Petrus, naja, Petrus schon mal gleich gar nicht. Also einer, Petrus, bitte mal vortreten, du kriegst jetzt die Schlüssel des Reiches der Himmel. Und er konnte die Welt nicht verstehen. Er sagt, wieso ich? Ich war doch gerade der, der dich dort so in die Pfanne gehauen hat, der ich vollständig versagt habe. Und dann schreibt Petrus einen Brief, 1. Petrus 5, Vers 10. Und da schreibt er, der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, nachdem ihr eine kleine Zeit gelitten habt, er selbst wird euch vollkommen machen, befestigen, kräftigen, gründen. Da könnte man den Petrus doch umarmen. Petrus sagt, ich habe den kennengelernt. Ich habe einen Gott aller Gnade kennengelernt. Ich habe den verleugnet. Und trotzdem sagt er zu mir, du wirst mein Schlüsselkind. Dir gebe ich die Schlüssel vom Reich der Himmel. Ich habe Vertrauen zu dir. Und dann sagt Petrus, wisst ihr, was das für ein Gott ist? Das ist der Gott aller Gnade. Und das kommt nur zweimal in der Bibel vor, dass Gott mit einem Attribut versehen wird, wo es heißt aller. Er ist der Gott alles Trostes in 2. Korinther 1 und er ist der Gott aller Gnade. Und diese Gnade ist jetzt erschienen, heilbringend für alle Menschen. Und wenn ich ein Problem habe in meiner Ehe, dann kann ich Gott darum bitten, dass seine Gnade wieder hereinscheint. Und wenn seine Gnade mich bescheint, dann, Hilfe, ich kann auch schon nicht mehr, dann klopfe ich nicht mehr auf mein Recht und poche auf mein Recht. Und mach dann die Waage auf und sage, du hast das gemacht, das habe ich gemacht, okay, und ein bisschen bist du noch mehr in der Schuld, also bitte geh auf die Knie, vor mir natürlich. Sondern dann merke ich ja, wer bin ich denn eigentlich? Ich lebe doch aus der Gnade, jeden Tag. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen. Gott kann heilen. Und der letzte Punkt, und das ist das stärkste Argument, was dafür spricht, warum Ehen auch heilbar sind, das ist Vergebung. Und bei dem Punkt möchte ich etwas länger stehen bleiben. Wir haben einen entscheidenden Vorteil gegenüber Menschen, die nicht gläubig sind. Und der Vorteil ist der, dass wir einen Mechanismus kennen, den die Welt nicht kennt. Und dieser Mechanismus heißt Vergebung. Denn ich bin ein Mensch, der Vergebung seiner Sünden erfahren hat. Und wenn ich einen ungläubigen Nachbarn habe, der hat das einfach nie erlebt. Ihm fehlt vielleicht auch das Bewusstsein seiner Sünden. Aber mich, je älter ich werde, führt Gott doch dahin, dass ich begreife, was in mir alles wohnt. Der Mephibosheth, der sagt zum David, was bin ich, ein toter Hund? Nee, was bin ich, dass du dich zu einem toten Hunde gewandt hast, wie ich einer bin? Der Bruder Heikop, den habe ich nur einmal erlebt, noch einen Vortrag im Osten. Da hat er als 70-Jähriger, oder wie alt er war, gesprochen über Mephibosheth und dann sagt er da mit grauen Haaren, er hätte also 70 Jahre gebraucht, bis er gelernt hätte, dass er ein toter Hund ist. Und ich war damals 18, ich dachte, ja, also ist doch ein bisschen übertrieben, ja. Ist doch ein angesehener Bruder, ist doch kein toter Hund. Aber wir müssen eben auch verstehen, wenn wir Kinder aus gläubigen Elternhäusern sind, die wir so eine Edelbekehrung erlebt haben, ja, wo wir einfach nicht uns bewusst gemacht haben, wie verdorben wir wirklich sind, dass Gott uns aber dann im Laufe unseres Lebens klar macht, was wirklich in unseren Herzen wohnt, dass wir abgrundtief schlecht sind und dass seine Gnade und seine Vergebung notwendig war, dass wir gerettet werden konnten. Und darüber bin ich jetzt glücklich. Ich bin ein Mensch, dem alles vergeben wurde. Und weil ich das weiß, kann ich meiner Frau vergeben. Und weil meine Frau das weiß, kann sie mir vergeben. Und deswegen wollen wir bei Vergebung noch etwas stehen bleiben. Das heißt, jetzt kommt erstmal eine andere. Die machen wir noch schnell. Noch ein Vorspann, der auch mit Vergebung zu tun hat. Wie sehen Schritte zu einer Heilung aus? Also ihr versteht natürlich, dass ich kein Rezept geben kann, wie jede Ehe geheilt werden kann. Ich kann nur Prinzipien vorstellen, die Gott uns vorstellt. Die erste Frage, die man sich stellen muss, ist die, wie eigentlich mein eigenes geistliches Leben aussieht. Und ich habe einfach hingeschrieben, ohne Gemeinschaft mit Gott kann keine Heilung stattfinden, denn sie kommt von ihm. So wie man seine Ehe immer mal auf einen Prüfstand stellen muss und sich fragen muss, wie sieht es denn eigentlich aus bei uns als Ehepaar, muss man natürlich als allererstes mal persönlich Gott fragen, wo stehe ich eigentlich? Was ist mit mir eigentlich los? Es gibt ja ein Prinzip nach 1. Johannes 3, was dazu auffordert. Und jeder, der diese Hoffnung zu ihm hat, reinigt sich selbst, gleich wie er rein ist. Es gibt also eine Selbstreinigung. Es gibt ja heute CD-Spieler, da kannst du ein Jahr lang CDs abspielen, aber dann klingt es ein bisschen eigenartig und da musst du eine Säuberungs-CD reintun. Und genauso ist ja unser geistliches Leben. Wir leben, wir agieren, wir machen irgendetwas, aber irgendwann kommt Gott und sagt, Klaus, mach wieder mal die Reinigungs-CD rein. Steh mal stille und überleg doch einfach mal, was mit dir eigentlich los ist, wie dein Gebetsleben aussieht, wie du die Bibel liest. wie du dich so verhältst. Bist du ausgeglichen? Fragst du nach meinem Willen? Und ich denke, dass es eine ganz grundsätzliche Voraussetzung ist, wenn man etwas heilen will, dass Ehepartner dazu bereit sind, dass man bereit ist, mal über sein eigenes geistliches Leben nachzudenken. Eine Gemeinde ist die Summe von Familien und Ehen. Und eine Ehe ist die Summe von Einzelpersonen. Und jeder muss in seinem Bereich von Zeit zu Zeit einfach aufräumen. Ich muss persönlich aufräumen, wir müssen unseren Ehen aufräumen, dann räumen wir den Familien auf. Und so setzt sich dann dieser Selbstreinigungseffekt auch in der Gemeinde fort. Und oft haben wir so viel Not in Versammlungen und Gemeinden, weil die Not aus den Familien kommt, die wir nicht bereinigen können oder wollen. Ein zweiter ganz starkes Argument, so geht uns das jedenfalls als Ehepaar, ist, dass wir sehr viel Freude daran haben, wenn wir uns bewusst machen, dass Gott mit dem Partner gegeben hat. Wir haben das vorhin gesehen bei der Frau, wo der Adam sagt, die Frau, die du mir gegeben hast. Adam sagt es natürlich vorwurfsvoll. Wir können es positiv ausdrücken und können sagen, egal wie sehr ich mich jetzt auch geärgert habe, ob mein Ärger berechtigt war oder nicht, es ist doch eine Person, die Gott mir geschenkt hat. Ich weiß nicht, wenn du mal Besuch von Gerhard Schröder kriegen würdest und er schenkt dir irgendwie ein dämliches Buch, was dich überhaupt nicht interessiert. Aber es ist doch schon deshalb wichtig, weil es ist ein Buch, was von Gerhard Schröder ist, wenn man ihn jetzt mal als Staatsoberhaupt ansieht. Ja? Oder vielleicht war das ein dummer Vergleich. Wenn irgendeine hochstehende Person dir irgendetwas Wertvolles schenkt, dann hat die Sache einen Wert dadurch, dass der König oder wer es auch immer war, dir etwas gibt, worauf du aufpassen sollst. Und jetzt kommt aber Gott und Gott sagt, ich habe ein Geschenk für dich. Ich gebe dir das Geschenk und das ist dein Ehepartner. Das darf man einfach nicht vergessen. Und das macht einem dann auch wieder froh und gibt Freude. Und das Letzte ist dann die Tatsache der Vergebung, auf die wir nochmal eingehen wollen. Und wir wollen dazu etwas lesen aus Matthäus 18. Mir ist dieses Prinzip sehr wichtig und deswegen wollen wir auch dabei kurz stehen bleiben. Wir lesen Matthäus 18, Vers 21. Dann trat Petrus zu ihm und sprach, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder, der wider mich sündigt, vergeben? Bis siebenmal? Jesus spricht zu ihm, nicht sage ich dir bis siebenmal, sondern bis 70 mal 7. Deswegen ist das Reich der Himmel einem König gleich geworden, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Als er aber anfing abzurechnen, wurde einer zu ihm gebracht, der 10.000 Talente schuldete. Da derselbe aber nicht hatte zu bezahlen, befahl sein Herr, ihn und seine Frau und die Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und zu bezahlen. Der Herr nun fiel nieder, huldigte ihm und sprach, Herr, habe Geduld mit mir und ich will dir alles bezahlen. Der Herr jenes Knechtes aber innerlich bewegt, gab ihn los und erließ ihm das Darlehen. Jener Knecht aber ging hinaus und fand einen seiner Mitknechte, der ihm 100 Denare schuldig war. Und er ergriff und würgte ihn und sprach, bezahle, wenn du etwas schuldig bist. Sein Mitknecht nun fiel nieder und bat ihn und sprach, habe Geduld mit mir und ich will dir bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er die Schuld bezahlt habe. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt und gingen und berichteten ihrem Herrn alles, was geschehen war. Dann rief ihn sein Herr herzu und spricht zu ihm, böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen. Weil du mich batest, solltest nicht auch du dich deines Mitknechtes erbarmt haben, wie auch ich mich deiner erbarmt habe. Und sein Herr wurde zornig und überlieferte ihn den Peinigern, bis er alles bezahlt habe, was er ihm schuldig war. Also wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht ein jeder seinem Bruder von Herzen vergebet. Ich habe schon gesagt, dass Vergebung etwas ist, was wir nur als Christen kennen. Es kann sein, dass wir lange schon gläubig sind und dass wir irgendwann vergessen haben, was für eine Schuld uns erlassen worden ist. Das ist immer fatal, wenn man das vergisst. Wenn wir es nicht vergessen und daran denken, wo Gott uns hergeholt hat, dann bleiben wir auch in der Lage, einem anderen von Herzen zu vergeben. Diese Geschichte ist krass. Viele Geschichten, die der Herr erzählt, sind sehr prägnant, ja? Und wir würden vielleicht sagen, übertrieben. Da ist einer, der eine riesen Schuld hat, mehrere Millionen Euro. Und er sagt, ja, habe Geduld mit mir und ich will dir bezahlen. Und er hat einfach gelogen. Er hatte überhaupt keine Chance, das zu bezahlen. Er hat sich völlig überschätzt. Und sein Herr erlässt ihm diese ganze Schuld, dieses gesamte Darlehen. Und dann kommt sein Arbeitskollege zu ihm, den er mal für einen Satz Winterreifen ein bisschen Geld geborgt hat. Und dann geht er zu ihm hin und brüllt ihn nicht nur an oder redet sehr streng mit ihm, sondern der Herr benutzt hier einfach Begriffe. Und er sagt, er ergriff und würgte ihn und sprach, bezahle, wenn du etwas schuldig bist. Ich bitte euch, das einfach mal buchstäblich vorzustellen. Der arme Kerl, der lief blau an. Und der andere, der alles vergeben erlassen hat, ja, der geht jetzt zu ihm hin, hat das vollständig vergessen, was mit ihm passiert ist, und greift diesen Menschen körperlich an. Er greift ihn und würgt ihn, ja, in der Hoffnung, dass ihm irgendwann noch mal die 100 Denaren aus den Ohren fallen. Aber da kam nichts mehr raus, weil der arme Kerl einfach auch nichts mehr hatte. Und das sehen die Kollegen und sagen, du, das geht so nicht, und haben den Herrn berichtet. Und dann kam der ins Gefängnis. Der Herr Jesus erzählt diese Geschichte in Matthäus 18. Und Matthäus 18 beinhaltet auch den Vers 20, den wir alle so gut kennen. Matthäus 18 beginnt mit einer Geschichte, wo der Herr Jesus ein Kind in die Mitte stellt, was damals total unüblich war. Kinder waren nichts wert. Das war so ein Rotzjunge, der die Nase nicht geputzt hatte und der dreckig vom Spielplatz kam. Und den nimmt er, stellt ihn unter die Jünger und sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, so könnt ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen. So eine Lektion erteilt uns der Herr. Dann kommt dieses Kapitel, wie wir einander vergeben sollen, Matthäus 18. Und dann kommt dieser Vers 20, wo er sagt, mit wem er seine Autorität verbindet, mit Menschen, die sich seiner Autorität eben unterwerfen. Und dieser Vers wird eingerahmt durch das Ergebnis, durch dieses Begebnis mit den Kindern und durch die Geschichte, die er erzählt über Vergebung. Und das ist eine Lektion an uns, dass er uns klar machen will, ihr könnt auch als christliche Gemeinschaft ohne Vergebung überhaupt nicht leben. Und wir können auch in unserer Ehe ohne Vergebung nicht leben. Und wir dürfen einfach nicht vergessen, wo wir hergekommen sind. Und dann haben wir die Fähigkeit, einem anderen zu vergeben. Und ich sage noch einmal, ein Mensch, dem die Sünden nicht vergeben sind, kann in dieser Weise nicht vergeben. Und das macht mich so froh, dass Gott uns diese Chance gibt. Und er sagt, ich habe an dir etwas getan, ich habe dir alles vergeben. Ich glaube, dass vielen von uns das echt nicht klar ist, was uns vergeben wurde. Wenn uns Gott das mal im Himmel klar macht, was er uns alles vergeben hat, dann gehen uns die Augen auf und dann sagen wir, Herr, wenn wir das doch nur schon mehr geschätzt hätten hier auf der Erde, was du uns vergeben hast. Wie gesagt, ich kann nur betonen, ich bin ein ganz braver Junge, ja, ordentlich groß geworden, immer die Versammlungsstunden besucht, ja, immer ganz brav. Und dann bekehrt, immer noch brav gewesen und immer wieder gefragt, warum hast du dich eigentlich bekehrt? Und dann kommt Stück für Stück der Herr und macht in seiner Weisheit klar, was wohnt eigentlich in deinem Herzen? Wozu bist du fähig? Zu welchen Gedanken bist du fähig? Und dann kommt einer und sagt, Mensch, Klaus, stell dir vor, da hat sich neulich einer aus der Welt bekehrt. Und ich sage, das ist ja wunderbar. Ich sage, woraus bist du eigentlich bekehrt? Ja, klar, in diesem Sinne auch aus der Welt natürlich. Und dann haben wir erstmal gemerkt, wie blöd so ein Ausdruck ist, ja, aus der Welt bekehrt. Ja, woher bin ich denn bekehrt? Aus der Versammlung hätte ich nicht bekehrt werden müssen. Wir kommen alle aus der Welt, ja. Und wir haben Vergebung nötig gehabt, eine gründliche Vergebung, eine Generalreinigung. Und plötzlich stehen wir da, heilig, tadellos vor Gott. Und dann kommt der Bruder, der mir eine lächerliche Summe schuldet. Oder dann kommt der Mann zu seiner Frau oder die Frau zu ihrem Mann und sagt, du, das war wirklich dumm von dir, vergib mir bitte. Und dann kann ich vergeben von Herzen. Und da ist eine Sache restlos, ohne Rückstände erledigt. Und dann freuen wir uns darüber, dass wir einander vergeben können. Und der Herr sagt hier in Matthäus 18, typisch Petrus, ja, der hat es wieder mit der Arithmetrie, 7-mal oder vielleicht 8-mal, der Herr sagt 490-mal. Und er meint damit immer. Ich weiß nicht, ob du auch Spezialsünden in deinem Leben hast, mit denen du immer und immer wieder zu dem Herrn kommst. Und irgendwann denkst du, Herr, wie lange machst du das eigentlich noch mit? Wie lange vergibst du mir immer wieder eine bestimmte Sünde? Kann ich dir das überhaupt noch zumuten, damit 20-mal zu kommen, 30-mal zu kommen, 31-mal zu kommen? Und der Herr sagt, ich vergebe dir immer wieder, wenn du es wirklich ernst meinst. Aber dann bitte vergib auch dem anderen. Und mit niemandem leben wir so eng zusammen wie mit unserem Ehepartner. Die Macken deines Arbeitskollegen, die regen dich 8 Stunden auf, ja? Aber irgendwann geht der wieder nach Hause. Deinen Mann, deine Frau wirst du nicht los. Und sie hat eine Macke. Und ich habe viele Macken. Und sie muss einfach damit leben. Und das bedeutet, ich muss einander vergeben. Und mir vielleicht auch Mühe geben, meine Macken etwas zu ändern. Was kann Vergebung? Vergebung kann Heilung sein für seelische Wunden. Vergebung macht es möglich, Unverzeihliches zu verzeihen. Und Vergebung macht es möglich, Misstrauen in Vertrauen umzugestalten. Das ist eine ganz gewaltige Chance. Und dann noch so ein paar Merksätze, wo ich einfach hoffe, dass von dieser Stunde so 2 Dinge zurückbleiben. Die eine als Fakt, dass wir unsere Ehe pflegen müssen. Und die zweite ist, dass wir Ehe heilen können, wenn wir anfangen zu vergeben. Wer nicht vergeben kann, ist liebesunfähig. Und das würde ich gerne mal verlobte junge Leute fragen, ob sie sich schon mal getestet haben, ob sie fähig sind, einem anderen zu vergeben. Ob sie das schon gelernt haben, am Schulkollegen ausgetestet oder an guten Freunden ausgetestet oder an wem auch immer. Kannst du vergeben? Wer nicht vergeben kann, ist auch beziehungsunfähig. Ich habe schon gesagt, eine Beziehung lebt von Vergebung, weil es eine Beziehung von Menschen ist, die Fehler haben und die immer ein Problem erzeugen können. Aber ich will jetzt nur nicht wieder Angst machen und dafür 20 Entlobungen sorgen heute Abend, sondern einfach ermuntern, dass ihr im Vertrauen auf Gott, wenn denn welche Verlobte hier sind, wirklich eine Ehe schließt, indem ihr wisst, es gibt für meine Ehe auch ein Heilmittel, wenn ich ein Problem habe. Und ihr werdet Probleme bekommen. Und ich wünsche auch jedem, der verlobt ist, dass er sich wenigstens einmal ordentlich streitet, damit ihr auch wisst, wie ihr mit Problemen umgeht und dass ihr auch mal merkt, wie der andere auf Probleme reagiert. Wer nicht vergeben kann, ist konfliktunfähig. Er kann also einen Konflikt auch nicht austragen. Aber Vergebung verhindert, dass Beziehungen zerstört werden. Es gibt Beziehungen, die sind angekratzt. Sie haben einen Knacks bekommen. Aber eine andere Qualität ist, dass eine Beziehung zerstört wird. Und ich kenne mehrere Ehepaare, die für sich selbst sagen, es hat keinen Sinn mehr. Unsere Beziehung ist an einem Ende angekommen, sie ist zerstört und wir wollen auch miteinander nichts mehr zu tun haben. Und das ist eine Tragik, über die man nur weinen kann, weil die Kinder sehr darunter leiden und auch mit dieser Hypothek in ihr eigenes Leben gehen und diese Hypothek dann auch verarbeiten müssen. Und ich bitte euch einfach, es so weit nicht kommen zu lassen, sondern dass ihr euch auch Personen eures Vertrauens sucht. Und damit komme ich zu einem letzten Punkt. Und dieser letzte Punkt, den nehmt ihr mal ganz vorsichtig zur Kenntnis. Ach so, Vergebung ist das Öl im Getriebe, haben wir schon gesagt. Jetzt denkt bitte nicht, wir sind plötzlich in der katholischen Kirche gelandet. Ich halte es für sehr wichtig, dass wir über eine Sache auch mal sprechen, über die wir vielleicht sehr wenig sprechen. Und das ist ein Bekennen nach Jakobus 5. Gerade im Bereich sehr persönlicher Beziehungen ist es sehr gut, wenn wir Brüder haben oder Schwestern haben, am besten am Ort, zu denen wir auch gehen können und denen wir auch Sünden bekennen können. Natürlich kann uns der Bruder nicht von der Sünde freisprechen, so wie es die katholische Kirche tut. Aber Jakobus lehrt einfach, dass wir einander doch die Vergehungen bekennen sollen. Das kann unter Eheleuten sein, das kann aber auch sein, dass es wirklich gute Freundschaften gibt zwischen Männern und zwischen Frauen, wo man zusammen beten kann. Denn die Grundlage für ein solches Bekennen ist in Galater 6, dass einer des anderen Last tragen soll. Das möchte ich einfach mal als Gedankenanstoß nehmen. Es kann ja sein, man befindet sich in einer Sackgasse, man kommt alleine mit dem Problem nicht klar, man betet zu Gott, dann ist doch noch ein Hilfsmittel da, dass man zu einer Person seines Vertrauens geht und sagt, können wir nicht zusammen auch darüber beten? Und für diesen Dienst sollten wir uns einfach auch bereithalten, auch in einer Gemeinde, dass wir daraufhin ansprechbar sind, dass wir nicht sagen, du, was geht mich dein Problem an, ja? Und das fehlt mir noch, dass du mich auch noch mit deinen Sachen belastest. Ich habe selbst genug Trouble zu Hause. Sondern dass wir einfach sagen, jawohl, ich bin bereit mitzutragen. Und dann wollen wir am Ende noch einen Vers lesen. Und zwar aus dem Brief an die Galater. Damit möchte ich heute schließen. Galater 5, Vers 13 am Ende. Ich weiß nicht, wer als Mann oder Frau mit Computern zu tun hat oder schon mal mit Internetadressen. Hier ist eine Adresse, die man sich mal einrichten sollte auf seinem Computer. Durch die Liebe dienet einander. Das habe ich mal jungen Leuten gesagt, als sie geheiratet haben und der Mann war Computerexperte. Merke dir www.ddl.de. Durch die Liebe dienet einander. Das ist eine Homepage, die man sich getrost über den Bildschirm machen kann. Es ist eine so gute Überschrift über eine eheliche Beziehung. Durch die Liebe dienet einander. Das sind zwei Leute, die in ihren ganzen Aktivitäten auf den anderen gerichtet sind. Sie dienen einander und sie tun das durch Liebe. Kürzer kann man ein Rezept für eine gute Ehe überhaupt nicht zusammenfassen.